Klein, aber hart.
Und da sind wir wieder. Einen wunderschönen Podcast-Tag. Herzlich willkommen. Und es ist ein bisschen hektisch hier, Alter.
Oh, Alter.
Ups.
Da war schon wieder. Hier kommt Szene.
Alter. Wir haben so ein alter Schwein.
Ich habe ein alter Schwein. Weil ich möchte dem André endlich dieses Altergesage abgewöhnen. Alter. Und deshalb gibt's für jedes Alter 10 Euro in mein Altersschwein. Und wenn das Schwein voll ist, dann, keine Ahnung, fahre ich in Urlaub oder was auch immer.
Nee, nicht. Das machen wir dann zusammen.
Nein. Es ist mein Alterschwein.
Nee.
Komm, 10 Euro, Alter, los. Nicht.
Ja,
jetzt, dann wenn du es jetzt noch fünfmal sagst, kannst du gleich den Fuffi hergeben. Da hat er nur Fuffis einstecken. Hast du noch als Morgenmoderator, wer hat der?
Ja, ich wollte gerade sagen, der kauft auf Vorrat, damit er noch 4 Alter wieder gut hat.
Das ist klar, ne?
Aber ja. Wir saßen diese Woche, jetzt, wo wir gerade bei Alter und solchen lustigen Worten sind, wir saßen diese Woche mit Freunden im Restaurant und hatten eine Kellnerin, ich würde sie so um die 30 schätzen. Und die sagte nach jedem, was man so bestellt hat, so, ich sage, kann ich einen Alster haben? Also mit Fanta? Und so, ja, sichi. So, und dann nehme ich gerne hier das Geschmorte rin. Sichi, supi. Und wir haben uns dann angeguckt, wir waren ja alles, wir sind ja 3 Jahre älter als sie dann so. Und wir gucken uns an und sagen, sagt man das wieder? Ist das schon wieder in? Oder ist sie jetzt einfach wirklich doch ein paar Jahre noch hinten dran?
Sichi. Ist auch schön. Wollen wir auch ein Sichi-Schweinchen machen?
Nee, Sichi finde ich, ist auch okay. Finde ich noch niedlich. Ja, das ist noch niedlich. Alter finde ich irgendwie so.
Alter ist doof,
schrecklich.
Alter.
Aber sie zuckte auch gar nicht, als ich dann irgendwann sagte, holla die Waldfee. Passiert ja auch nichts.
Holla die Waldfee ist auch schön. Oder Papalapap ist auch sowas Niedliches. Oder Upsala.
Okay. Upsala. Ja, aber das Schlimmste ist doch, wenn, also ich sag mal, gesetztere Herrschaften, wenn plötzlich so ein 50, 60-Jähriger ankommt, der dann die ganze Zeit sagt, oh, nice. Auf eure Karte ist voll fresh.
Ja. Das stimmt, total nass. Siehst du, aber das ist genauso, wenn Herren Mitte 50 plötzlich Alter sagen.
Oder ich bin total getoucht. Ich bin total getoucht, ey. Ja, also im Sinne von berührt. Ja.
Danke, André.
Es gibt auch noch Leute, so Ältere, die dann so zur Verabschiedung sagen, see you later, Alligator. Gibt's die gibt's auch noch.
Die sind alle tot.
Ganz tief in die Kiste. Die sind noch nicht tot. So. Ja, nochmal herzlich willkommen, Klein, aber hart, der Podcast. Da ist er zurück nach einer kleinen Winterferienpause. Und ich würde gerne gleich mal abstimmen lassen zu Beginn über den heutigen Titel. Und zwar schlage ich vor, mir ist es spontan aufgefallen in der Recherche, in der 2 Minuten andauernden Recherche für diesen Podcast. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Was haltet ihr davon? Weil der alte Erich Kästner, heute ist nämlich der 23. Februar im Jahr 2022, also der Tag nach dem 22.02.22, heute der 23.02.22. Und heute vor 1, 2, 3 Jahren ist Erich Kästner in Dresden zur Welt gekommen, also vor 123 Jahren. Geburtstag heute, wir feiern Geburtstag. Und deswegen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Seid ihr einverstanden? Oder wollt ihr irgendwie spektakulärer?
Ja, ich hatte überlegt, was in meinem Leben so los war in der letzten Woche, aber das wäre dann der Titel Kaputtwochen. Und da, das finde ich, das ist nicht so lebensbejahend wie deiner.
Ja, finde ich auch.
Kaputt. Okay. Nein, Mama, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Ist es okay? Schön. Ja, schön. Kästner, so kann er ruhig mal auftauchen hier in unserem kleinen literarischen Podcast. Also nicht nur literarisch, natürlich kulturelle Orientierung, außerdem natürlich kleiner Wochenrückblick und viel, viel Diversität, die bei uns ganz groß geschrieben wird.
Ja. Mhm. Können wir loslegen? Sehr divers, ja. Frische Unterhose angezogen, diverse Socken, alles schön.
Sichi.
Holla die Waldfee.
Sichi.
Hör mal, Alter. Los.
Papalapap.
Papalapap, das habe ich lange nicht benutzt.
Papalapap, das ist toll. Großartig. Ja, das ist wie Firlefanz.
Ja. Können wir jetzt mal zum Ernst der Lage zurückgehen? Was ist denn jetzt erstmal in der Ukraine los?
Und weiß ich wollte jetzt nach den Kaputtwochen fragen. Du wieder mit deinem Krieg und Russland. Wir wollten doch nicht mehr über Russland reden.
Nee, wollten wir
auch nicht. Das endet doch immer im Chaos hier bei euch.
Ich wollte doch nochmal sagen, wir sind ja hier auch der Friedenspodcast.
Okay.
Ja, bitte. Ein bisschen Frieden. Wer war das? Ein bisschen Frieden?
Nicole war das.
Genau. 1982, glaube ich, in Harrogate.
Als man noch gesagt hat, see you later, Alligator. Das war so die Zeit. Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Sonne. Für diese Erde.
Was?
Frieden. Ich weiß es nicht. Naja.
Gut. Was ist denn nun jetzt das kaputt, Lied, Micha?
Das Lied würde jetzt aber wieder passen.
Ja, das stimmt.
Vielleicht wäre das noch ein Tipp für, Deutschland hat ja seinen ESC-Titel noch nicht gewählt. Mhm. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, wieder ein bisschen Frieden in die Welt zu tragen. Nee, ich habe kaputt nicht nur Ukraine und Co., sondern bei mir zu Hause. Kennt ihr das auch? Mal irgendwann geht mal eine Lampe kaputt, ist okay. Aber wenn so innerhalb weniger Tage so alles kaputt geht, so ich habe eine Steckdose, die jetzt aus der Wand rauskommt. Draußen die Terrassenlampe ging jetzt kaputt und da konnte man nicht einfach die Glühbirne tauschen, sondern alles, die ganze Fassung und was weiß ich. Die Spülmaschine zeigt plötzlich E25 an und dann aber das Allerschlimmste ist, auf der Autobahn ein winziger kleiner Stein gegen die Scheibe geflogen. Und ich habe es erst gar nicht gesehen, dann machte es Knack und dann so nach und nach plötzlich gab es einen Riss und der geht jetzt so schon so 20 Zentimeter über die Scheibe. Natürlich Sichtbereich Fahrerseite, also da, wo es am blödsten ist.
Ja, das ist, weißt du, woran das liegt, weil du so einen riesengroßen Drecks-SUV fährst. Dich kann ja gar kein Stein verfehlen. Deswegen, dich treffen alle Steine, die so rumfliegen.
Der ist in 3 Monaten weg. Ich mache, wir machen einen Jubel-Podcast, wenn ich diese Kiste los bin. Okay. So, weil ich hasse ja SUVs. Ich habe es von Anfang an gesagt, aber es war ja eine Verpflichtung. Mhm. Und jetzt kommt aber der Knaller. Dann beim Autohaus angerufen, gesagt, so, ich muss jetzt die Scheibe hier tauschen und so weiter. Wann können wir einen Termin machen? Und dann hat er mich Stunden später angerufen und sagte, ich habe alles probiert. Ich habe bei Schrottplätzen angerufen. Ich habe bei verschiedenen Händlern. Ich habe bei diesem Glasreparaturdienst angerufen. Sagte, wir kriegen die Scheibe nicht. Und der Hersteller sagt, KW20, Mitte Mai. Was? Das heißt, ich könnte das Auto jetzt in die Garage stellen und einfach nicht mehr benutzen. Bis Mitte Mai. Die haben sie doch nicht alle, oder?
Was? Aber die sagen doch immer in der Werbung sofort und kostenlos und wir kommen sogar zu ihnen zum Arbeitsplatz und so.
Ja, das machen die auch. Also hier die Firma, die da so toll mitwirkt, das habe ich auch schon mal gemacht. Die haben das dann wirklich bei uns zu Hause gemacht. Das war, muss ich jetzt sagen, von vorne bis hinten super. Mhm. Die haben auch die ganze Scheibe in dem Fall ausgetauscht, weil es auch nicht einfach so geklebt werden konnte. Ja, nur wenn die keine Scheibe haben, können die auch nicht, ne?
Ja. Du, aber die Cabrio-Zeit beginnt doch. Insofern.
Ja, super. Doch weg, viel Luft ins Gesicht.
Genau. Super. Ja. Also die Kaputtwochen bei Michael. Mhm. Aber das ist immer so, Murphys Gesetz. Wenn irgendwas schiefgehen kann, dann geht's im schlimmsten Maße schief.
Ja, du fängst an einer Ecke an zu reparieren und währenddessen geht's an drei anderen schon wieder kaputt.
Also es gibt ja Menschen, die hier völlig in sich ruhen und total happy sind. Christine zum Beispiel, frisch zurückgekehrt aus dem Urlaub.
Tage mal kurz. Also wirklich Kurztrip, ganz günstig. Es gab so günstige Flüge. Hinflug irgendwie 14 Euro, der Rückflug war 28 Euro oder so. Ich meine, da ist es teurer, mit dem Zug an die Ostsee zu fahren. Und insofern war ich mit meiner Schwester
da ist, Entschuldigung, da ist es teurer, mit dem Bus 2 Städte weiter zu fahren. Ja. Das kostet schon das Dreifache von dem, was du da hattest. Siehste. Das ist unfassbar.
Insofern wäre es echt doof gewesen, das nicht zu machen. Und wir waren noch nie in Athen. Und meine Schwester war auch gerade da. Die lebt ja normalerweise auf den Kanaren. Aber die hatte gerade ein bisschen frei, war in Deutschland und da haben wir uns mal Athen angeguckt. Und das ist echt eine tolle Stadt. Okay. Also ganz anders irgendwie, als ich es mir vorgestellt hätte. Ich dachte immer so, ja, so alles ganz alt und eben so griechisch, wie man sich es so vorstellt. Aber Athen ist eine richtige Großstadt, ein riesen Moloch eigentlich, hat echt hässliche Stadtecken. Ist ja irgendwie, keine Ahnung, 3 Millionen Einwohner oder so auf einer relativ kleinen Fläche. Ja. Die Akropolis thront über allem. Die ist, wenn man davor steht, viel kleiner, als ich sie mir vorgestellt hätte. Auch der Berg, die ist ja auf so einem Berg drauf, ist auch viel kleiner, als ich gedacht hätte. Da ist ein Berg daneben, das ist der Lifkatos oder sowas. Der ist eigentlich viel größer. Aber es gibt echt tolle Ecken. Und wenn man so in der Altstadt ist, ist das schon ganz viele Menschen, ganz viele Nationen. Natürlich leckeres griechisches Essen. Das ist schon, war toll.
Cool. Warst du schon mal in Athen, Micha?
Nee, auch noch nie. Wollte ich auch gerne mal.
Es geht,
aber ich hatte auch immer dieses
Bild von. Man tut es, seht ihr, wenn ich den Titel da nochmal bemühen darf. Mhm. Ja, muss es echt nochmal.
Ja, vor allem, wenn das so zum Preis eines 4-Fahrten-Tickets zu kriegen ist. Also Greta weint natürlich, ökologisch brauchen wir nicht drüber reden, ist das die Megakatastrophe. Ja. Aber klar, eigentlich müsste man es machen.
Eigentlich Hotel war auch ganz, also wir haben für 3 Nächte zu zweit in einem wirklich schicken Doppelzimmer mit Blick auf die Akropolis und Frühstück auf der Dachterrasse und allem Pipapo zu zweit 154 Euro bezahlt für 3 Nächte. Mhm. Also
Zusammen.
Also für das Zimmer. Also völlig okay.
Okay, prima.
Völlig okay, das ist
eigentlich ein Witz, ne?
Ja. Nur da haben wir doch gleich einen kleinen Kulturtipp.
Durchaus
ein Kulturtrip.
Ja.
Ein Trip-Tipp.
Gut, wer was auf sich hält, fährt mit dem Bus nach Castrop-Rauxel, geht in die Pension zum Goldenen Ochsen und zahlt das 17-fache von dem wahrscheinlich.
Und Athen, wenn ihr einmal in Athen seid, unbedingt ans Meer fahren. Da fährt so ein Zug oder Metro, je nachdem, was man fahren möchte, dauert so 3/4 Stunde, dann ist man direkt am Meer. Und dort gibt's eine Straßenbahnlinie, die habe ich vergessen, die fährt 30 Minuten lang komplett wirklich an der Küste lang. Also du hast die Straßenbahnschienen und dann kommt schon der Sand und das Meer. Hm? Eine halbe Stunde lang, das habe ich auch so noch nie gemacht, war ganz toll. Sitzt richtig in der Straßenbahn, so mit diesen komischen, lustigen Straßenbahnansagen und so weiter und glupscht dabei aufs Meer. Toll.
Ach toll. Ja. Und griechisches Essen hast du gerade gesagt? Oh, ja. Ich meine, wir Touris kennen doch immer nur Gyros und hier Kebab, nicht Kebab, Quatsch, Lamm gebraten und so weiter. Ja, gut,
wir essen beide kein Fleisch. Also meine Schwester ist auch kein Fleisch, aber wir haben so ganz viel, ja, so alles Mögliche mit Käse und Salate und so Weinblätter und lecker Wein. Also so, ja, so die vegetarischen.
Die vegetarischen. Da fällt mir ein, das geht in Großbritannien wohl jetzt gerade total durch die Decke. Also jetzt nicht das Thema Boris Johnson. Der ist ja, glaube ich, ganz froh, dass es jetzt mal ein bisschen Ablenkung gibt da so mit der Ostukraine und so weiter und so fort, dass der ein bisschen raus ist aus dem Schussfeld. Nee, und zwar ein Video von Vegan. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Micha. Wir hatten heute Morgen in der Sendung schon drüber gesprochen. Und zwar so ein junges Paar sitzt auf der Couch, guckt Fernsehen, bestellt sich eine Salami-Pizza. Ja, Telefon beim Lieferdienst irgendwie. Dann klingelt's und vor der Tür steht der Mann vom Lieferservice und der hat so ein kleines Ferkel dabei, so ein kleines Babyschweinchen. Das steht dann da so und guckt so hoch, also wirklich so wie Babe, ne? Also wie
genau, heißt das? Schweinchen, Schweinchen Babe,
ja. Babe guckt das dann so hoch, guckt so an und er überreicht dann so quasi noch so ein riesengroßes Fleischermesser oder so ein Schlachtbeil, sagt genau. So, bitteschön, ihre Salami-Pizza, können Sie selber machen. So,
also Pulled Pork bestellen die eigentlich.
Was bestellen?
Die bestellen Pulled Pork.
Ach so.
Ne? Also Schwein quasi.
Oh, Entschuldigung, ich wollte das jetzt ein bisschen
vereinfachen. Auf der Pizza?
Nein, nicht auf der Pizza. Das ist halt so ein normaler Lieferdienst. So, und die bestellen und die sitzen halt wirklich okay. So und gucken sich und bestellen Pulled Pork. Und deshalb kommt dann eben das Ferkelchen.
Ja, und das wird jetzt heiß diskutiert, weil natürlich alle Veganer und Vegetarier sagen, ja, richtig so. Und endlich muss man das mal verdeutlichen. Während die Menschen, die halt gerne Fleisch essen, sagen, ah, das ist total übertrieben und überspitzt und so. Aber wie gesagt, geht in England gerade total durch die Decke. Ja, das ist das kleine Schweinchen da so vor der Tür.
Bitte schön. Christine, findest du auch gut?
Ich find's gut, ja.
Ja.
Also
so, dann würde ich das jetzt bei deinem Flug nach Athen hätte ich es dann so gemacht. Beim Einsteigen hätte ich einen dunkelhäutigen Menschen neben mich gestellt, in einem Baströckchen gesagt, das ist ein Ngapahnga von der Insel Nauru, die übrigens im Klimawandel als nächstes untergehen wird und weil der Meeresspiegel steigt, weil du jetzt für 14 Euro fliegst.
Ja. So. Also ich finde den Ansatz gut, ich muss es relativieren, ich finde den Ansatz gut. Erhobener Zeigefinger finde ich immer schwierig. Ja. Und man muss halt irgendwo anfangen. Klar könnte man jetzt nur noch zu Fuß unterwegs sein und nicht mehr fliegen, aber es ist ja auch ein Stück weit weltfremd. Und natürlich kann man auch Fleisch essen, wenn man sich vorher vergewissert, also finde ich so in meiner Welt, wenn man sich vorher vergewissert hat, dass das Tier auch wirklich schön gelebt hat, dass es ein fröhliches Tier war, dass es nicht unter irgendwelchen, keine Ahnung, schlimmsten Bedingungen in irgendwelchen Stellen vor sich hin vegetieren musste und dann irgendwelche langen Schlachtwege und hast du nicht gesehen. Wenn man sich da wirklich sicher ist, finde ich, ist Fleisch essen überhaupt gar nicht schlimm. Das, also habe ich überhaupt gar nichts dagegen. Aber das ist ja im Alltag für mich zumindest nicht umsetzbar, weil da ist ja doch mal ein Fleisch Salat oder da hast du dort irgendwelches verstecktes Fleisch oder Wurst drin, dann kaufst du dir doch mal die Tiefkühlpizza und da guckt doch kein Mensch drauf, wo das Fleisch herkommt.
Das sind ja auch schlimme Sachen, oder?
Genau, richtig, also es geht ja nicht, es geht ja nicht um das Schnitzel, was du da einmal alle zwei Wochen dir dann vielleicht wirklich beim Bauern holst, da achten, glaube ich, viele Menschen schon drauf, sondern es geht ja so um diese versteckten Sachen und das kannst du nicht kontrollieren und da bin ich im Alltag auch zu faul und deshalb sage ich, okay, ich esse das gar nicht mehr. Und komme damit für mich gut klar. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn Menschen wirklich zum Bauern fahren und sich dort mal ein Steak holen und das dann essen. Natürlich ist das geil und natürlich schmeckt das lecker.
Und mal eine Woche aussetzen. Ich war jetzt auch eine Woche unterwegs und habe wirklich eine Woche lang nur Fisch gegessen. Nur Fisch, frischen Fisch immer und so. Und ja, mir hat nichts gefehlt, ehrlich gesagt.
Vielleicht an der Stelle mal, ein Buchtipp, weil ich bin ja hier der Unbelesene und in dem Fall habe ich es auch nicht selbst gelesen, sondern ich lasse lesen und profitiere davon, dass ich dann hinterher auch noch bekocht werde.
Hast du einen Kochbuchtipp für uns?
Ich habe einen Kochbuchtipp. An dieser Stelle liebe Grüße an meinen Olli, der mich fantastisch bekocht und dadurch ich auch immer dicker werde. So, aber Megatipp haben wir von Freunden. Ein Freund ist Vegetarier, also ein Freund von uns ist Vegetarier und der hat das Buch uns geschenkt, also eigentlich pro forma uns beiden, aber eigentlich, wie gesagt, habe ich da nichts mit zu tun. Und zwar Yotam Ottolenghi, kennt ihr den? Ein israelischer Koch, der macht, also ich weiß gar nicht, ob er nur vegetarisch und vegan macht oder fast ausschließlich, auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und macht so mediterrane Küche verbunden damit und es ist bisher alles, was ich daraus gegessen habe, ist unfassbar lecker. Und wir hatten letztens Auberginen und die dann mit jeder Menge Kräutern drauf und so weiter. Dir fehlt kein Stück Fleisch, du vermisst nichts davon. Also insofern, das für alle, die da nach dem Fleisch schiepern, das wäre ein Tipp. Yotam Ottolenghi, also Ottolenghi in einem Wort durch, der heißt so, das ist nicht der Vorname, Ottolenghi. Ja. Ist mega großartig lecker. Buch? Wenn ihr dann noch jemand habt, der euch damit bekocht, seid ihr im siebten Himmel, so wie ich dann.
Wie heißt das Buch, Micha? Weil den Autor
dann es gibt mehrere. Es gibt mehrere. Ich warte mal, was haben wir denn hier stehen? Das ist, glaube ich, Jerusalem heißt das. Das Kochbuch, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der ist großartig.
Also es geht auch ohne Fleisch und Wurst. Oder wie Erich Kästner gesagt hätte, das Glück ist keine Dauerwurst, von der man täglich eine Scheibe herunterschneiden kann. Nein, das Glück kann auch vegan entstehen und vegetarisch.
Ja, und durchaus.
Ja, na, durchaus. Ja. Aber mal anfangen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Richtig. Ich
auch, wie
vielleicht noch ein bisschen weniger. Den dialektischen
Gedanken ein bisschen durchzuziehen. Das ist der Anspruch jetzt nach den Winterferien. Ja.
Bist du unser intellektueller Kopf, ne?
Nee, gar nicht. Ich bin der Einzige, der sich überhaupt noch Gedanken macht in dem Podcast. Ne? Ich habe ja dauernd Zeit. Ja, ich bin vorbereitet.
Okay.
Nee, auch nicht wirklich. Nee, wir haben ja gesagt, wir lassen Putin und so lassen wir weg. Oder? Das
obwohl, kann man es weglassen? Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Das ist schwierig.
Man kann es ja eigentlich nicht weglassen. Also wir hätten es alle nicht gedacht, aber also ich am allerwenigsten. Ich habe ja immer gesagt, das wird alles herbeigetrommelt und herbeigeredet und so ganz viel Propaganda gespielt. Also ich hätte nicht gedacht, dass er dort reingeht in die Ostukraine, der Putin. Aber ihm ist wahrscheinlich einfach der Kragen geplatzt. Ja. Also denke ich mal, einfach jetzt gesagt, jetzt reicht's.
Also der Kragen platzen, dafür muss man monatelang die Truppen ja schon an die Grenze packen. Also so schnell geht's ja nun auch nicht. Und warum hat er das getan? Warum hat man da schon die ganze Zeit? Und ich fand die letzten Monate sehr spannend, wie es immer weiter eskalierte. Sicherlich sind immer beide Seiten schuld, wie es schön so heißt. Aber auf der anderen Seite so alles immer zu entschuldigen, ist auch schwierig, immer zu sagen, vielleicht macht er ja wirklich nur ein Manöver, vielleicht guckt er ja nur und so weiter. Ist schwierig. Ich weiß auch nicht,
wie man es will. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen heute Morgen, so wie er sich gewandelt hat, also quasi von Putin dem Ersten zu Putin dem Zweiten quasi. Also Putin der Erste, das war der vor 20 Jahren vom Deutschen Bundestag zum Beispiel in Deutsch eine Ansprache gehalten hat, eine ganz emotionale, ganz bewegende Rede, wo er geworben hat dafür, ein großes europäisches Haus zu bauen und alle zu integrieren und eine große europäische Freihandelszone von Portugal, von Lissabon bis nach Kamtschatka, was weiß ich, wo alle gesagt haben, toll und wunderbar und das ist eine Chance. Und also das ist der Putin und mit dem eigentlich alle auch gut auskamen und keine Ahnung. Und jetzt ist es eben ein anderer Putin, nachdem diese Chance eben so ein Stück weit vertan wurde, leider eben auch vom Westen, da die ausgestreckte Hand anzunehmen und halt zu sagen, naja, kommt, jetzt machen wir mit denen was und interessieren uns halt auch für das, was denen dort im Osten wichtig ist. Das haben wir halt leider ein bisschen verkackt, muss man einfach mal so sagen. Und deswegen hat der Mann sich leider ein bisschen gewandelt. Also quasi, also man sagt so, Putin wäre quasi vom Westen gezüchtet worden. Putin der Unberechenbare, Putin der Zornige, dass der da ein Stück weit von uns so gezüchtet wurde.
Aber also ich glaube, ein ganz großer Knackpunkt wird ja wahrscheinlich für ihn gewesen sein, als Obama irgendwann dann gesagt hat, Russland ist eine Regionalmacht, also sie praktisch ja von der Weltbühne gestrichen hat, also als der ganz große Rivale über Jahrzehnte hinweg, dann nur noch eine Regionalmacht, das wird sicherlich wehgetan haben, aber auf der anderen Seite frage ich mich immer, was führt dann dazu, dass man im Inland die Opposition so runterknüppelt, dass man keine Opposition mehr zulässt, dass man nach 30 Jahren sagt, ach, die Ukraine hätte es auch gar nicht sagen dürfen, also das sind immer so Schritte dazwischen, wo ich mir denke, ich kann verstehen, dass da Unmut ist und dass aus Sicht Russlands oder dieser Regierung, dass das alles doof und schwierig ist und so weiter, aber diese Konsequenzen daraus, die einzelnen, die kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ja, das ist wirklich
schwierig. Also bei der Demokratie, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, so die ersten 30 Jahre der britischen Demokratie, der US-amerikanischen Demokratie oder auch der westeuropäischen Demokratie, in den ersten 30 Jahren ist da bestimmt auch viel schiefgelaufen und war bestimmt auch noch nicht alles perfekt und rund. Und die machen es ja erst seit 30 Jahren und dass da natürlich alles noch nicht so funktioniert und dass da eben tatsächlich Leute noch niedergeknüppelt werden und so weiter und so fort. Ich habe kein Verständnis dafür, aber ich kann es nachvollziehen, dass die Demokratie dort halt wirklich noch ganz, ganz klein, ganz, ganz jung ist und dass man da eben vielleicht noch ein bisschen tolerant sein müsste, in der Beurteilung zumindest. Ja, das ist immer klar, für die einzelnen Schicksale ist es doof, aber ein bisschen tolerant in der Beurteilung, weil ich eben, wie gesagt, glaube, dass auch die ersten 30 demokratischen Jahre in Großbritannien oder Amerika oder Westeuropa auch keine leichten waren und auch noch nicht perfekt waren. Ja, und die andere Sache ist halt wirklich, also ich habe jetzt auch nochmal gelesen, Horst Teltschik, den Namen hat man schon mal gehört, das war der außenpolitische Berater von Helmut Kohl damals, der hat so diese ganzen Verhandlungen, als dann Gorbatschow quasi die Sowjetunion preisgegeben hat und als es zur Wiedervereinigung kam, deutsche Wiedervereinigung und so weiter, der sagt halt auch, dass das so mit dieser NATO-Osterweiterung schon ein Fehler war und dass man vorrangig halt die Mitgliedschaft der EU, also dieser Osteuropäer europäischen Staaten, dann aus der ehemaligen Sowjetrepubliken, dass man das als vorrangiges Projekt hätte behandeln sollen und eben nicht die Mitgliedschaft in der NATO, und dass denen das natürlich ein bisschen auf den Plan gerufen hat. Das heißt ein bisschen, ganz gewaltig irgendwann den Russen. Also da wurden sicherlich ein paar Fehler gemacht, aber nochmal, die Idee damals war tatsächlich so ein gesamteuropäisches Haus unter Einbeziehung Russlands zu bauen, und das hat leider nicht funktioniert. Muss ich sagen. Und da ist nicht allein Russland dran schuld. Aber wir haben ja uns...
Ja, ich muss ganz kurz noch einhalten, weil du sagst ja, bei der Demokratie muss man vielleicht ein bisschen Milde walten lassen bei der Beurteilung. Da würde ich jetzt vehement widersprechen. Okay. Klar gibt es keine lupenreine Demokratie irgendwo auf der Welt. Auch wir haben Probleme. Es gibt auch andere Länder wie Italien, wo es schwierig ist, wo es immer wieder hin und her geht. Aber es gibt eklatante Unterschiede. Also wenn man die Gerichte entmachtet oder so auf Linie bringt, wenn man eigentlich keine Opposition mehr zulässt, wenn man die Medien beschränkt, dann ist das nicht das Grundverständnis von Demokratie. Und da kann man auch nicht sagen, da müssen wir jetzt mal ein bisschen tolerant sein, so richtig haben die es noch nicht drauf. Das sah in Russland ja schon anders aus. Das hat sich die letzten 10, 15 Jahre konsequent alles verändert. Und das ist auch das, was man in Ungarn, in Polen, überall beobachten muss. Und natürlich gab es auch in Spanien Probleme mit der Demokratie, aber auch die haben es anders hinbekommen. Oder in der Türkei ist es auch schwierig und so. Aber dann zu sagen, da müssen wir einfach ein bisschen sagen, ach Leute, ja, Verständnis, ihr macht das noch nicht so lange. Das ist nicht Demokratie. Also entweder hat man Demokratie oder man hat keine. Dann darf man das nicht als Demokratie behandeln. Und dann darf man auch nicht sagen, wir behandeln dieses Land genauso wie andere demokratische Länder und sehen da keinen Unterschied zwischen einem Land wie Russland oder einem Land wie Italien oder Großbritannien oder so. Das finde ich schwierig. Ja. So, Punkt, Ende drunter. Aber ja, ich gebe es zu, ich habe auch keine Lösung. Ich weiß es nicht, und alles schwierig.
Aber ich würde dir da eben auch widersprechen. Aber wir wollen es da jetzt nicht streiten. Wir lassen das bei, aber ich denke eben, dass es manchmal ein bisschen überheblich klingt von uns. Ja. Ich meine, ein Land wie Russland oder auch China, ja, 1,3 Milliarden Menschen, ja, also das sind schon andere Herausforderungen, und ich versuche mir mal vorzustellen, was wäre, wenn jemand wie Olaf Scholz China regieren würde. Wahrscheinlich würde es ein Riesenchaos oder mit diesen Methoden, die wir, also im Himmelswillen, ich will die Demokratie nicht in Frage stellen, aber ich glaube, dass man das eben schon ein bisschen differenzieren muss. Aber
da gibt es Parallelen. Olaf Scholz redet jetzt auch schon viel Chinesisch.
Siehste, ja. Okay, also wir müssen gucken. Wir sagen jedenfalls, wir sind der Friedenspodcast. Ja, wir zünden eine Kerze an für den Frieden auf der Welt und hoffen, dass sich das ganz, ganz schnell alles wieder ein bisschen beruhigt dort unten.
Oh ja.
Das ist wieder gut. Oh ja. Aber ich glaube, bitte. Das wird lange dauern, und jetzt haben wir erstmal wieder eine bipolare Welt. Leider.
Aber Christine, du warst in der Wiege der
Demokratie.
Richtig, genau. So, ja. Hast du nicht die Lösung mitgebracht? Hast du Inspiration gehabt, als du da auf der Akropolis saßt?
Nee, da nicht. Aber meine Lösung wären kleine Flauschküken.
Ja.
Flauschküken für jeden. Das klingt jetzt echt blöde, aber das relativiert so vieles.
Ja, das stimmt. Es gab ja erstmal Krieg im Hühnerstall bei Christine. Also das heißt, ja, da gab's einen mörderischen Aggressor, und der hat alle Hühner einfach mal weg. Was geblieben sind, waren die Eier. Ausschließlich Eier.
Ja.
Der Hahn war auch weg. Also, genau. Aber es gab einen Hahn, und es deswegen waren es eben, also es war anzunehmen. Ich mache hier mal eine kurze einführende Moderation. Es war eben anzunehmen, dass die Eier tatsächlich befruchtet sind, und tata! Es ist passiert. Christine ist Mutter.
Ja. 13-fache. Wirklich unglaublich. Also insgesamt waren es 22 Eier, die ich noch gefunden habe. Die lagen teilweise auch schon eine Woche im Kühlschrank, und im Schuppen habe ich noch zwei gefunden, weil ich die manchmal irgendwie vergesse, wenn ich die rausgenommen habe aus den Eiernestern. Und ich dachte, tust du alle rein in die Brotmaschine und guckst mal, was passiert. 14 Eier habe ich dann bis zum Schluss bebrütet, also komplett 21 Tage, weil nach 21 Tagen schlüpfen Hühnerküken, und 13 wirklich zauberhafte kleine Küken sind geschlüpft.
Was ist denn mit dem
14? Toll.
Was ist denn
da war nichts drin.
Da war nichts drin.
Nee, ich habe es noch einen Tag länger drin gelassen. Ja, ich habe es noch einen Tag länger drin gelassen, und dann habe ich es auch aufgemacht. Da war nichts drin. Also das war ganz zeitig, also es war so ein Blutring, konnte man erkennen, aber war jetzt nicht wirklich irgendein Inhalt. Da ist irgendwas schiefgegangen. Aber die sind so niedlich, und das ist so plastisches Leben, wenn du wirklich, du siehst das ja, also es ist ja erst ein klitzekleines Loch so im Ei, dann hörst du es auch schon piepen, das Küken ist quasi noch im Ei und das fiept schon, und dann dauert das, es ist ganz unterschiedlich, manchmal dauert es nur 2 Stunden, das eine hat sich aber auch über bestimmt 7-8 Stunden hingezogen, also das hatte richtig zu kämpfen, da irgendwie rauszukommen, also erst gibt es ein kleines Loch, und dann macht das von innen einen Kreis quasi, also das Ei wird halbiert, das ist ein relativ gerader Schnitt auch, weil die kleinen Babyküken haben so einen Eizahn, heißt das, oben am Schnabel dran, und damit pieksen die sich quasi von innen so durch, und irgendwann fällt die Eierschale auseinander, und dann legt das kleine Küken, und dann ist es erst ganz nass und ganz hässlich und sieht irgendwie so verwachsen aus und so große Glubschi-Augen, aber wenn die getrocknet sind, dann sehen die wirklich aus wie kleine explodierte Fellbällchen. Oh. So zauberhaft, und dann siehst du richtig am Rücken bei den großen, also ich habe so drei, die sind relativ groß und da, sie hat am Rücken hinten richtig so eine, wie so eine abgeruppelte Stelle gesehen, da war das Ei dann offenkundig doch schon ein bisschen zu klein. Das ist so niedlich.
Okay. Aber wie ist denn das? Du sitzt so stundenlang davor und guckst denen zu, wie die sich quälen, um da rauszukommen. Hilft man da nicht? Macht man da nicht vielleicht so eine Art Eiserschnitt oder sowas?
Nee, darfst du nicht. Nee, du bist natürlich angehalten, also du willst es natürlich irgendwie so tun. Also gerade bei dem einen, das hat wirklich lange gekämpft und da dachte ich auch schon, okay, das schafft's nicht. Aber kannst du dich belesen in Foren und dann habe ich immer gegoogelt und hin und her. Sollst du wirklich nicht machen, weil du tust ihm keinen Gefallen, weil wenn es das Küken nicht auf natürlichem Wege aus dem Ei schafft, dann ist es sowieso nicht lebensfähig und dann ist es nur eine Verlängerung des Leidens. Insofern soll ich davon lassen.
Und weißt du jetzt schon, wie viele Mädchen, wie viele Jungs?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also, muss man da nicht irgendwie hinten mit dem Finger irgendwo rein?
Ich weiß nicht, ob die den rein, also hinten fühlen, die können das irgendwie fühlen. Ja, okay. So. Aber
die Experten, also jetzt sie.
Ja, so der richtige Hühnerkenner weiß das irgendwie. Ich habe da keine Ahnung.
Aber bei dir wird niemand zerschreddert. Das ist ja ein großes Thema. Dass die,
ja, bitte
nein,
nicht.
Nein, die was.
Aber was machst du denn jetzt, wenn du hinterher jetzt 5 Hähne und oder wie viel 13 waren es? Du hast jetzt plötzlich 6 Hennen und der Rest sind alles Hähne.
Naja, so ein Jahr lang geht es meistens gut, wenn sie viel Platz haben. Ich habe ja ein ganz großes Gehege, also die haben ja viel mehr Platz, als sie eigentlich müssten. Insofern, wenn sie sich aus dem Weg gehen können, geht es wohl relativ lange gut. Wenn es irgendwann Streit gibt, muss ich Gedanken machen.
Mal gucken.
Also da muss man dann, keine
Ahnung.
Können
wir ja Patenschaften vermitteln oder so, oder Bräulerschaften oder so.
Naja, Hähne sind wirklich überall übrig. Also Hähne kriegst du ganz schwer los. Ich hatte ja schon mal, da hat das Huhn direkt gebrütet, da hatte ich dann auch irgendwie einen Hahn übrig. Den habe ich dann irgendwo nach bei Berlin in irgendein Dorf gefahren, weil da irgend so Opi mich angerufen
hat.
Nein, wirklich. Nein, wirklich, das war so, so ein, keine Ahnung.
Der stand bei Obi auf dem Parkplatz in seinem Wagen, das war's.
Da kommt der aus Sachsen angefahren.
Der war aber wirklich niedlich. Der hat mir dann bestimmt noch so 3-4 Monate später hat er mir dann noch mal eine Nachricht geschickt und dass der sich gut eingelebt hat bei seinen Händen. Och, also das war wirklich süß. Aber Hähne ist schwer loszukriegen. Im Zweifel, muss man sich dann halt.
Aber würdest du im Zweifelsfall schlachten?
Also selber, wobei, du im Zweifel, wenn das Tier fröhlich war. Ich esse ja kein Fleisch, aber.
Ich meine, das wäre jetzt auch komisch, wenn es dann bei dir im Garten direkt neben den Hühnern dann so ein Grillfest gäbe. Also ich meine, ich mag es ja gerne, mir schmeckt es lecker, aber das fände ich dann auch seltsam. Ja,
auf der anderen Seite war es dann wenigstens ein glückliches Tier. Da bin ich hin und her gerissen.
Und es wäre der natürliche Kreislauf, wie auf vielen Bauernhöfen ganz normal gewesen wäre. Ne?
Und ich meine, habe ja auch Hunde, die sind ja auch keine Vegetarier. Ja. Insofern. Mal gucken. Also wir kriegen die Hähne schon unter.
Ja, das geht
aber
schon
jetzt,
weg.
Hallo, die sind gerade mal morgen, werden die 2 Wochen alt. Okay. Und ihr fangt schon an.
Aber wie geht das denn jetzt weiter? Bleiben die denn in den Brutkalasten jetzt erstmal
drin?
Nein, die sind
schon lange. Du lässt die noch 2-3 Stunden, lässt du die drin, bis die getrocknet sind. Und dann kommen die raus. Ich habe jetzt so einen ganz großen, so ein Hasenkäfig war das ursprünglich mal. Also hier so ein Plastikding fürs Kinderzimmer. Und da ist eine Wärmelampe drin. Und da bleiben, jetzt stehen sie bei mir im Büro. Ja. Also wenn ich so Steuerquatsch mache und so weiter, sitze ich da immer schön daneben und dann freuen die sich. Und da bleiben die jetzt noch 2 Wochen ungefähr bleiben die drin, je nachdem wie das Wetter ist. Und dann können sie dann langsam schon mit Wärmelampe für die Nacht in den Stall umziehen.
Aber hast du da die Ursache schon gefunden, warum eigentlich das mit den anderen Hühnern schief ging? Also
Marder oder Waschbär, ich bin dran. Na, die dürfen ja dann erstmal in den Stall, der ist auch groß genug. Ja. Da bleiben sie dann vielleicht so bis Juni, also bevor die richtig ins Freigehege dürfen. Und der Stall ist ja zugemauert, also da kommt nichts rein, bevor sie ins Freigehege dürfen. Okay. Das dauert noch bis Frühsommer. Es wird jetzt eine Tierkamera, kaufe ich jetzt noch, also muss ich noch kaufen. Und dann muss ich mal gucken. Also entweder Marder oder Waschbär und da müsste ich dann Strom ziehen. Aber ich bin dran. Naja, was willst du machen? Ich habe ja oben schon alles zu, unten ist alles zu. Also es muss irgendwas sein, was irgendwie klettern kann und halt auch durch so Geflügelnetz durchkommt. Also kann es eigentlich nur Marder oder Waschbär gewesen sein.
Aber was lernen wir jetzt daraus? Legst du jetzt immer Eier auf Reserve sicherheitshalber zurück?
Nein, jetzt habe ich ja erst mal 13 Stück. Ich habe seit wie vielen Jahren habe ich Hühner? Seit 13 Jahren oder so halte ich Hühner. Es ist zum ersten Mal passiert, so ein richtiges Massaker. Ich hatte immer mal eins irgendwie, keine Ahnung, durch einen Greifvogel. Das ist so bei mir im Wald das größte Problem. Aber so den Totalkahlschlag hatte ich zum ersten Mal.
Jetzt haben wir jedenfalls ganz viele plüschige Küken. Und ich sag's, wir lassen den Satz jetzt einfach mal so in die Welt hinaus. Ja, es gibt einfach mehr plüschige Küken als Panzer auf dieser Welt.
Das hoffen wir. Auch wenn man die Panzer so einfach schreddern könnte.
Da gab's auch mal eine Werbung, oder? Also wir Alten kennen das noch. War das nicht? Oh, hier, wir haben die Handwerker übrigens. Ja, hört man das? Da gab's eine schöne Werbung. War das nicht mit Plüschtieren und Panzern irgendwas? Könnt ihr euch erinnern?
Weiß ich jetzt nicht.
War das Coca-Cola? Nee. Ich kann mich nicht erinnern. Keine Ahnung. Ja. Jo, was ach haben wir denn sonst noch? Buchtipp. Übrigens, hier, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Da gibt es ein ganz, ganz reizendes Büchlein von Erich Kästner. Ich will ja immer mal noch dran erinnern, dass heute der Geburtstag ist. Ja? Bernd ist hier irre bohrt. Hört ihr das auch?
Ja.
Nee, das sind so kleine Aphorismen. Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es, kurz und bündig, Erich Kästner. Kann man so ein kleines Büchlein, kann man immer gut zur Hand nehmen und immer mal so reinlesen. Ist total süß, ist wirklich schön gemacht. Gerade für alle, die es vielleicht noch ein bisschen interessiert. Ist auch nicht veraltet oder so. Da sind auch viele aktuelle, Kontraste. Das sind unsere bulgarischen Bauarbeiter hier, oder? Was sind das, oder
wen haben wieso wir hier? Sollen die bulgarisch sein?
Ich weiß nicht, ob das bulgarisch sind, weiß nicht.
Warum sollen die bulgarisch sein?
Ja, wegen Mindestlohn, dass wir hier...
Hörst du das am Bohren?
Ist das nicht so? Sind das nicht bulgarische Bauarbeiter? Nee,
Was? Das sind ganz normale Bauarbeiter.
Ganz normale, okay.
Hier über die Nationen habe ich noch nicht abgefragt. Aber warum sollen die jetzt ausgerechnet bulgarisch sein?
Aber sei mal eben still, beim nächsten Bohren kann ich es vielleicht entziffern.
Wir sind beim Radio, wir müssen
vielleicht
Geld
sparen. Vielleicht höre ich es raus. Ja. Vielleicht ist das dann so ganz klar, guck mal, das war eine bulgarische Bohrmaschine. Ja. Oder eine türkische
Blückendücker. Was haben wir denn sonst noch? Nee, also es wird wahrscheinlich jetzt gleich richtig laut. Wir kriegen ja auch schon das Zeichen. Wir haben ja noch eine Frage sicherlich von der Christine. Und anschließend noch gespielter Witz. Nicht, dass uns der Podcast jetzt hier im Baustellenlärm untergeht.
Okay, aber Kulturtipp hat... Micha, hast du noch irgendwas?
Hast du noch was, Micha?
Ich mach das mal hier.
Ich habe wirklich überlegt, ich habe natürlich eine ganze Menge gesehen, auch ein paar Filme geguckt, aber ich könnte jetzt bei keinem sagen, Leute, den müsst ihr unbedingt sehen. Ich habe jetzt zum Beispiel Killers Bodyguard 2 gesehen, das ist super lustiger, ja, Action, bisschen trashig und so weiter, aber das ist, ja, das kann man nicht guten Gewissens empfehlen oder intellektuell kommt man sich dabei auch nicht vor. Verschiedene Serien, in die ich mal irgendwie reingeguckt habe in den letzten Tagen, ist auch nichts dabei. Also ich kann jetzt eigentlich im Moment nur... Raten dazu, nutzt eure Zeit sinnvoller Züchtung zum Beispiel.
Ich kann einen Kinotipp. Dieser deutsche Film Wunderschön von und mit Caroline Herfurth, Nora Tschirner spielt auch mit. Ein toller Film, haben wir im Kino gesehen. Also wirklich ganz großartig, geht so im weitesten Sinne um unser Schönheitsbild, was wir selber von uns erwarten, was die Gesellschaft uns so aufdoktriert, wird anhand von drei verschiedenen Frauen erzählt. Eine ist schon gefühlte Ewigkeit mit ihrem Mann zusammen und fühlt sich halt nicht mehr gesehen, nicht mehr wahrgenommen. Die andere hat zwei kleine Kinder und da gibt's halt so Probleme, weil sie sich selber nicht mehr mag und ihr Mann dann auch logischerweise nicht mehr mag, weil man sich selber nicht mag. Und eine ist Single und hat immer Angst und findet dann aber doch die große Liebe. Also wirklich ein toller Film. Es war auch relativ voll im Kino, als ich war, und auch der Altersdurchschnitt komplett. Es waren ältere Pärchen, die zusammen da waren. Es waren ganz junge Menschen, die zusammen da waren. Es ist jetzt auch nicht ein reiner Mädchenfilm, sondern es ist also wirklich mich hat lange nicht mehr ein Film so angenehm berührt. Man konnte lachen, man konnte auch so ein bisschen weinen, aber jetzt nicht dramatisch. Also wirklich ein toller Film. Man hat sich ganz viel wiedererkannt und hat gedacht, ja, stimmt, so ist es. Und wieso bist du eigentlich so blöd, dir da so einen Stress zu machen? Kann ich mal empfehlen, kann man sich wirklich angucken. Wunderschön heißt Caroline Herfurth und Nora Tschirner.
Okay, alles klar. Du hast gelernt. Okay, dann komme ich ja nochmal ganz, ganz schön. Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Kurz und bündig. Epigramme.
Man kann auf seinen Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Erich Kästner.
Klein.
Ich hab geguckt, weil wir haben ja hier, also Donnerwetter, wir machen ja Wettervorhersagen und da ist immer unten so ein kleines Zitat des Tages sozusagen drin und Erich Kästner ist auch relativ oft vorgekommen, habe ich gerade mal geguckt.
Oder wir kennen von ihm auch die Zeit fährt Auto, doch kein Mensch kann lenken. Passt auch ein bisschen in die Zeit.
Ach, schön, ne? Sehr schön.
Ja, jetzt also die Frage, wie gesagt, die Jungs stehen hier in den Startlöchern, unsere bulgarischen Bauarbeiter und wollen weitermachen.
Wir reden über Gail Borden. Schon mal gehört den Namen? Gail Borden.
Nee.
Ein Männername.
Nee. Ich kenne nur über Borden.
Gail Borden hat gelebt so Mitte des 19. Jahrhunderts, war ein Amerikaner, war Zeitungsverleger, war Entdecker, Erfinder. Also eigentlich ein relativ großer Name, hat auch ganz viel Sachen gemacht. Und Gail Borden war mal auf einer Schiffsreise. Und weil er dort beobachtet hat, dass Tiere seekrank sind. Sind da irgendwie alle seekrank geworden. Mitte des 19. Jahrhunderts
also
damals.
Also nicht die Tiere im Meer, also nicht im Wasser.
Nein, die mit auf dem Schiff verladen waren, hat er erfunden. A. Das hochkonzentrierte Sojaextrakt. B. Kaugummis mit Pfefferminzgeschmack. Oder C. Kondensmilch in der Dose. Mitte des 19. Jahrhunderts, große Schiffsreise. Tiere sind seekrank geworden. Es waren Kühe übrigens, die da verladen waren. Und deshalb hat er erfunden, Sojaextrakt, Kaugummis oder Kondensmilch in der Dose.
1850 rum, 19. Jahrhundert.
Heißt das, die Kondensmilch, weil den Kühen auch so schlecht wurde, dass ihre Milch schlecht wurde und man konnte sie nicht trinken und deswegen brauchte man die Kondensmilch?
Nee, das waren bestimmt die Kaugummis. Und der hat erkannt, dass Kühe sind so Wiederkäuer und da hat er gesagt, hier, komm, nimmt ein Brickleys. Aber hat nicht der Brickley Kaugummis? Weiß es nicht, waren das nicht die Erfinder, die Brickleys direkt?
Ich hätte jetzt auch auf das Kaugummi zuerst getippt, weil ich ja weiß vom Segeln zum Beispiel, dass wenn einem schlecht wird, kaut man diese komischen Kaugummis, wo irgendein Wirkstoff drin ist. Und ich habe dann gedacht, vielleicht
ist das trotzdem alle. Also ich kenne sie. Ich habe ja irgendwann mal alle möglichen Segelscheine gemacht. Es ist trotzdem, also selbst die Profis werden nicht ausgenommen. Also selbst die müssen manchmal kotzen. Also jetzt auch mit oder ohne Kaugummi. Aber bei den Kühen hilft's vielleicht wirklich. Aber ich würde ja die Kaugummis geben. Also wenn du verlierst ja sonst immer. Also wer verliert, muss über jetzt
den Gespräch nicht erzählen. Ja, letzter, ja.
Und auch präsentieren. Ja. Willst du die Kaugummis haben? Oh, hier, jetzt machen sie weiter hier.
Also dann würde ich jetzt, weil ich immer in letzter Zeit immer erzählen muss, dann würde ich jetzt mal die Kaugummis nehmen, ja.
Okay,
die Kondensmilch. Noch Sojaextrakt oder Kondensmilch?
Ich nehme die Kondensmilch. Ich nehme, weil ich mir vorstellen kann, wenn die Kühe seekrank waren und es ging immer hin und her, dass die Milch ein bisschen dicker wurde. Und dann hat er gesagt, Mensch, so ein bisschen angedickte Milch, das könnte gute Kondensmilch sein, lecker für Kaffee und so. Ja, ich würde mal auf Kondensmilch setzen.
Okay, Mitte des 19. Jahrhunderts, große Schiffsreise, ging ja damals viel länger als das heute ist, waren ja lange, lange unterwegs. Kühe sind seekrank geworden und der Gail Borden hat erfunden, in der Tat, die Kondensmilch in der Dose. Ja! Und zwar lag das daran, der Micha hatte eigentlich den richtigen Ansatz, das lag daran, dass die Kühe durch diesen ganzen Schiffsstress und dieses Geschaukele sind die seekrank geworden und haben dann einfach keine Milch mehr gegeben. Also es ist nicht so, dass die im Euter schlecht geworden ist, sondern die haben halt keine Milch mehr gegeben. Ja. Und auf dieser Schiffsreise waren auch ganz viele Frauen, Mütter mit kleinen Kindern und die hatten dann natürlich keine Milch mehr, weil die Kühe ja keine Milch mehr gegeben haben.
Und dann hat er gesagt, deshalb
versucht, haltbare Milch zu erfinden. Letztlich ist dann Kondensmilch draus geworden, aber ursprünglich wollte der quasi Kindernahrung erfinden, deshalb die Kondensmilch. Gail Borden.
Mist. Wisst ihr, wenn ich bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzen würde, ich hätte wahnsinnig intelligente Ansätze, würde aber dann hinterher trotzdem genau das Falsche nehmen. Ich wäre mit 5 Euro da wieder raus.
Ich würde die ganz fette Kohle machen. Ja, Herr Klein, da haben wir ja jetzt aber die Arschkarte, das heißt gespielter Witz von Ihnen.
Haben Sie aber Glück gehabt, Herr Hart, oder?
Ich hatte einen schönen Putin-Witz, aber den kann ich mir. Das bleibt ja.
Das machen wir im Juni.
Du musst auch. Sei vorsichtig, nicht, dass der weitermarschiert, nur weil er beleidigt ist jetzt, weil du einen blöden Witz erzählst. Ja. Aber ich habe ja noch zwei
Glück, ne? Also wenn wir den nehmen würden, dann sage ich gleich dazu, dass der geklaut ist von Christian Sievers. Kennt der Christian Sievers? Das ist der Mann vom Heute-Journal oder heute. Der hat ihn erzählt während der Sendung letztens.
Aber ist es jetzt in dieser Phase opportun, einen Putin-Witz zu erzählen oder sollten wir den besser aufheben für andere Zeiten?
So schlimm ist es nicht. Nein, so schlimm ist es nicht.
Ja, pass auf, dann würde ich jetzt heute mein Witze-Konto einlösen und dir einen sozusagen das abverlangen.
Ich habe noch einen hast du noch gut bei mir, oder?
Ich dachte, ich hätte zwei. Warte mal, habe ich das nicht hier irgendwo Strichliste gemacht?
Es waren doch zwei. Also kann ich meine Schulden abbauen? Also habe ich zumindest zur Hälfte habe ich jetzt die Schulden abgebaut. Pass auf, also Christian Sievers hat erzählt. Kann ich den jetzt selber erzählen? Ja, warte mal.
Es ist ein gespielter Witz, du weißt, ne?
Na, pass auf, ich muss es aber sagen, es kann jetzt, einer von euch beiden ist jetzt raus, der kann nicht mitspielen.
Ich bin das Publikum.
Sonst müsste ich die Pointe vorwegnehmen, das ist ja doof, ja? Komm, du bist das Publikum.
Ja, ich bin Publikum.
Du bist wie bei der Sitcom so der Lacher. Kannst du mal, das ist immer so auf. Putin und Medvedev gehen zusammen ins Restaurant.
Wer von beiden bin ich?
Nein, du bist weder der eine noch der andere, du bist der Kellner.
Ja. Achso, okay. Du traust mir auch keine verantwortungsvolle Aufgabe zu, ne?
Du bist der Kellner. So, und pass auf, dein Text geht folgendermaßen. Also ich bin der Vladimir. Oh, ich weiß schon immer mal Putin sein. Der Vladimir.
Das glaube also ich. Also der Putin. Du siehst dich schon mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd, und dem kaukasischen Schäferhundwelpen im Arm. Oh. So,
also.
Haben Sie gar keinen Tiger auf der Karte?
Macht euch nicht lustig. So, wie Kästner hat er auch so einen schönen Satz gesagt. Also Schuld hat nicht nur der, der es tut, sondern auch der, der es nicht verhindert hat. Und politisches Statement, wir alle hätten es ein Stück weit. Na, wir vielleicht nicht, aber auch unsere
Anführer. Hör doch jetzt auf, deine Botschaften in die Welt zu pusten. Dann, jetzt ich
Witz. Keine, also pass auf, nochmal. Wir Putin und Medvedev gehen ins Restaurant. Steffen. Du bist der Kellner, Micha? Ja, also wir nehmen jetzt Platz.
Und Moment, ich muss erstmal als Kellner sagen, ich kriege heute dann aber Arbeitszuschlag, weil ich mir ja die Hacken ablaufe und neue Schuhe brauche, weil Medvedev und Putin sitzen ja ungefähr 30 Meter voneinander am gleichen Tisch entfernt.
Wegen Corona und so. Stimmt, ja. Nee, hast du das mitbekommen? Das liegt ja daran, dass die ihren Test, also sowohl Scholz als auch Macron, die haben sich geweigert, ihre Corona-Tests in Russland machen zu lassen oder von einem russischen Institut, weil dann die Berater, die Regierungsberater gesagt haben, um Gottes Willen, dann verfügen die über eure DNA. Wer weiß, was die machen. Dann vielleicht der Olaf Scholz geklont von Russen. Wisst ihr? Dann gibt es zwei oder so. Also da haben die gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Und daraufhin wurde wohl deutsches Equipment mitgeführt, beziehungsweise Macron hatte das vorher, da war ja vor Scholz in Moskau, hatte das auch so gemacht. Die hatten dann ihre eigene Labortechnik dabei irgendwie und dann wurde in der französischen Botschaft unter Aufsicht von irgendwelchen russischen Gesundheitsbehörden wurden dann die Tests durchgeführt, die Corona-Tests. Bei Olaf Scholz war das auch so. Und weil der Putin dem aber trotzdem nicht getraut hat, weil die sich eben geweigert haben, das von russischen Instituten machen zu lassen, deswegen saßen die immer noch so weit auseinander, obwohl die eben.
Und warum saß der Lavrov dann so weit weg? Wer glaubt, traut der eine dem anderen nicht oder umgekehrt?
Ich habe das gar nicht gesehen, dass der auch so weit weg ist.
Das war ein anderer Tisch, aber der saß ähnlich weit weg.
Ja, also gut, wir sitzen ziemlich weit auseinander. Ich bin Putin, du bist Medvedev. Du bist der Kellner. Putin und Medvedev gehen ins Restaurant. Sehr schön, ja. Komm lachen. So, und dein erster Satz ist, was möchten Sie essen? Ja, kannst du. Ja.
Okay.
So ein bisschen im Slang unserer Bauarbeiter hier, also vielleicht kann, wenn so ein bisschen was Slawisches, also ein bisschen so bulgarisches Slang vielleicht. Ja.
Also, guten Tag, willkommen. Bin ich Karel aus Tschechien, bin billig gekommen nach Russland. Nein, guten Tag, die Herren. Was würden Sie denn gerne heute essen?
Ich, der Putin, sage jetzt, heute esse gerne ein Kotelett. Ja, und jetzt wieder deine Rolle. Oh, ein Kotelett.
Ein Kotelett, ein Kotelett.
Warte, jetzt der Kellner wieder. Und die Beilage musst du jetzt fragen. Ja.
Ja. Ach so, okay. Oh, ein Kotelett, ein Kotelett. Merkt man den Enthusiasmus in meiner Stimme. Was darf denn dazu die Küche an Beilage servieren?
Ich, der Putin, die Beilage, die nimmt auch Kotelette.
Das ist auch interessant.
Solche Witze werden im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen erzählt. Aber es ist ja ein schöner Beitrag von Christian Sievers. So, haben wir das auch erledigt. Wir geben mal Zeichen an die Bauarbeiter. Da fallen wir heute mal recht kurz aus. Ja, ich sehe es gerade, 43 Minuten oder so. Aber wir müssen leider Schluss machen, weil hier wird gebaut.
Die sägen an deinem Stuhl.
Ja, wer weiß. Ja. Wer weiß. Ja, vielleicht steckt ja auch der Putin schon dahinter. Ja, man weiß es nicht.
Wer weiß, wie schnell der vorwärts kommt, ja.
Kommt gut und friedlich durch die Woche. Macht was Schönes draus. Ja, denkt dran, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Auch Grüße an die Küken. Ich bin ein bisschen neidisch.
Ja, unbedingt. Ja. Und nächste Woche werden wir erfahren, wie schön sie gewachsen sind. Und vielleicht wissen wir dann auch schon, wie viele Hähne dabei sind und wie viele Hähne. Nee,
so schnell geht das nicht.
Nein. Okay.
Und wachsen tun die so schnell. Oh. Und die essen ja jetzt schon selber und die brauchen jetzt schon den großen Trog, also das große Gefäß, weil das kleine nicht mehr reicht. Und
Wie ist denn das? Sind die dann hinterher auch so auf dich sozialisiert wie bei den Enten und Gänsen, dass die dann immer hinter dir herlaufen?
Prinzipiell ja. Also die sind total zutraulich. Sobald die irgendwie die Stimme hören, fangen die schon an, da ist er. Die sind sehr, nett halt, handsam.
Ja, die wissen ja auch nicht, wie Menschen sonst so klingen könnten, ne? Ja.
Ja, ab und zu ist ja, die können auch Stimmen unterscheiden. Also wenn jemand Fremdes da ist, ist es erstmal ganz, ganz still.
Ah ja.
Und dann dauert das so ein, zwei Minütchen und dann fangen sie an, wieder Terror zu machen. Auch wenn der irgendwie, keine Ahnung, mal niest oder wenn irgendein Geräusch, wenn dir was runterfällt, dann ist erstmal absolute Ruhe. Ja. Und dann geht's wieder los. Zauberhaft. Und am niedlichsten ist ja, wenn ich noch ein bisschen schwärmen darf, am niedlichsten ist ja, die haben immer so ganz schnelle Wachphasen und dann sind die ganz aufgeregt unterwegs und fressen und machen und tun und spielen ja auch so niedlich miteinander. Und ganz plötzlich fällt einem so richtig so während des Laufens so das Köpfchen runter, die Augen gehen zu und dann sackt es in sich zusammen und schläft. Und dann kommen alle anderen angerannt und legen sich quasi mit dazu und innerhalb von einer Minute, schwupps, alle schlafen und dann ist es total süß. Es ist total süß. Wirklich.
Ach, kannst du das mal bitte filmen?
Das geht morgens unseren Hörern auch immer so.
Ein rhythmisches Schnarchen im Radio und die ganze Welt würde wieder schlafen. Ja.
Ach, also Küken sind wirklich so niedlich.
Es gibt übrigens auch Bilder, irgendwie Facebook oder
genau, auf Facebook. Ja, hat doch jeder schon mal einen Küken gesehen.
Ja, aber auf deine speziellen Küken jetzt.
Ja. Das sind die süßesten und hübschesten und schönsten Küken, die ich jemals gesehen habe.
Ja, gerade die dunklen, die also ich habe so vier dunkle mit dabei und das sieht so aus, die sehen aus wie kleine Pinguine, sehen so aus, als hätten die so einen Frack an. Ja. Ha, zauberhaft. Ja.
Weiß man, wer da der Vater ist, oder?
Das waren ja unterschiedliche Hühnerrassen, es war alles der Horst. Also der alles Vater der Horst, war alles der Horst.
Ja. Also das ist eindeutig.
Der Horst hatte ja sieben Frauen und hat sie alle glücklich gemacht.
Okay.
Ja, als Hahn bist du gut Kinder. Dabei.
Irre. Ist Horst eine Anspielung auf Seehofer?
Nö, Horst war einfach so ein netter, so ein...
Weil der war ja auch so irgendwie. Eben, ne? Ja, aber der Seehofer hatte da auch irgendwie nebenbei irgendwie, oder was war da, ne? Oder parallel, oder kurz hintereinander.
Nein, das war jetzt keine Anspielung. Nein.
Okay,
nein.
Gut.
Also die Jungs wollen ja anfangen, unsere bulgarischen Bauarbeiter. Deswegen macht's euch hübsch. Denkt dran, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und es gibt, ich muss es nochmal sagen, es gibt auf der Welt mehr plüschige Küken als Haubitzen. Nee, was haben wir gesagt? Panzer.
Ich gehe jetzt reparieren. Alles kaputt hier.
Geh reparieren, die Kaputtwoche. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Oder
aber gerne.
Früh im Radio. Okay.
Bis dann, macht's gut. Tschüss.